und die Frau letztlich an den Wert bringt und den Mann zum alleinigen kommerziellen Unternehmer des Haushaltes macht. Insofern repräsentiert Leacock zusammen mit einer ganzen Reihe von Autorinnen in ihrem Umfeld und in ihrer Generation, 70er, 80er Jahre, wie ich meine, schon das Beste an historisch akkurater, feministischer Arbeit, die eben zu einer Neueinschätzung der vorhandenen und auch der gegenwärtigen ethnografischen Prägungsstudien entscheidend beigetragen haben. Nicht nur, was die Ensemblegesellschaften Nordamerikas und des zentralen Bereichs betrifft, sondern auch, was die Ensemblegesellschaften unter den australischen Indigenen oder in anderen Regionen der Welt angeht. Ich füge hier hinzu, dass, wie habe ich schon einmal am Beginn dieser Vorlesungen erwähnt, die eine große Konferenz, die unser Bild von den Hunters and Gatherers gravierend verändert hat und bis auf den heutigen Tag nachwirkt, in jene Jahre fiel, als Leacock ihre entscheidenden Arbeiten veröffentlichte, nach der Dissertation nämlich. Das war die Konferenz von 1968 in Chicago, die den Titel trug Man the Hunter. Und rund um diese Jahre, auch aufgrund der Arbeiten von Leacock und anderen, fiel als komplementäres Konzept zu Man the Hunter da als auch erstmals das Wort von Woman the Gatherer. Die Bezugnahme also darauf, dass die Männer in Wildbeutelgesellschaften öfter, aber nicht ausschließlich, die Jagd zu tragen haben und Frauen in Wildbeutelgesellschaften öfter, aber nicht ausschließlich, das Sammeln zu betreiben haben und dass dabei für den Lebensunterhalt natürlich, was sagen zumindest die Vegetarierinnen unter ihnen, was von denen wichtiger ist? Ja, natürlich das Sammeln. Man kann nicht ohne Proteine auf Dauer leben, aber woher sie kommen, woher bestimmte Eiweißstoffe kommen, das ist nicht durch das Tier zwingend definiert. Für die Gesamternährung insgesamt ist natürlich, aber auch vom Arbeitsaufwand in Wildbeutelgesellschaften das Sammeln der größere Anteil. Das ist die eine wichtige These aus den Jäger- und Sammlerbeiträgen jener Jahre, die durch Leacock, aber auch Salins, wie wir gleich sehen werden, maßgeblich beeinflusst sind. Der zweite wichtige Punkt wurde von mir schon angedeutet, das ist die Einsicht, dass doch die Mehrheit der existierenden und der historisch rekonstruierbaren Wildbeutelgesellschaften jedenfalls keine unilineare Verwandtschaft der Hauptsache nach haben. Dass in der einen oder anderen Weise andere als unilineare Verwandtschaftsbeziehungen unter der Mehrheit der Wildbeutelgesellschaften vorherrschen und dass diese bilateralen, kognatischen, ambilinearen Verwandtschaftsbeziehungen, dass diese Mehrheit, dass diese nicht unilinearen, sondern bilateralen, kognatischen oder ambilinearen Verwandtschaftsbeziehungen ein größeres Potenzial an Gleichwertigkeit zwischen den Geschlechtern zulassen, ist ebenfalls eine wichtige Einsicht aus jener Zeit. Ich würde auch gerne erwähnen, dass es bis heute ein respektabler, auch wenn ich hier bewerten darf, auch ein respektabler feministischer Ansatz ist, neo-evolutionistisch und ethnohistorisch so zu arbeiten wie Eleanor Leacock. Das ist nicht überholt. Gerade meine Dissertantin Barbara Linzberger hat in einer gerade jetzt abgegebenen Dissertationsstudie zu den Inuit des westlichen Grönland gezeigt, dass all die frühen dänischen Quellen von Ehrenhutern und anderen Missionaren auf Grönland zeigen, dass das, was Leacock für die Montanier als Kappe gemacht worden ist bisher von niemandem, weder skandinavischen noch Inuit noch US-amerikanischen Ethnologen für das SDF noch gemacht wurde. Und auch bei den Inuit wird immer wieder gesagt, die sind immer schon Batterien gewesen. Das heißt, da gibt es nach wie vor, auch von jemandem wie Barbara Linsberger mit ihren guten Dänischkenntnissen, sehr viel wichtige und auch für hier und jetzt und unser Verständnis der menschlichen Evolution relevante historische und Archivarbeit zu machen. Insofern verteidige ich immer die Ansätze, wie sie von Eduard Lindberg vorgetragen wurden, gegenüber jenem kleineren Spektrum unter den feministischen Kollegen, die sagen, das ist doch Schnee vom vergangenen Jahr, das interessiert uns nicht mehr, heute wollen wir über kurdischen Hip-Hop oder ich weiß nicht, worüber mehr wissen. Ich nicht, ehrlich gesagt. Mich interessiert das mindestens so sehr und kurdische Hip-Hop ist auch interessant, aber ist halt nicht jedermanns Geschmack. Also ich finde, Gleichwertigkeit ist da angebracht, nur weil die Hip-Hop tot ist, ist der Ansatz nicht schlecht. Und nur weil Hip-Hop neu ist, ist es nicht das Einzige. Soweit diese kleine freundliche Kollegin. Erlauben Sie mir jetzt hinzuweisen darauf, dass ein weiterer Schüler von William Stewart, der in Wien geborene Eric Wolf ist, der 1999 verstorben ist, Anfang der 90er Jahre auf eine Initiative hin von der Universität Wien das Ehrendoktorat erhalten hat, einer der wenigen Anthropologen ist, die war die Mitglied der American Academy of Sciences and Fine Arts war. Wolf, dessen Wiener Vorfahren auf das 15. Jahrhundert zurückgehen, wurde, wie Sie sich denken können, 1938 vom Nationalsozialismus in die Emigration gezwungen. Seine Eltern wurden ermordet. Er war mit einem Wiener Kindertransporte als knapp 15-Jähriger unterwegs, die es noch nach England schafften. Und er meldete sich relativ bald nach Kriegseintritt der USA freiwillig zur Armee. Die Landung der US-alliierten Truppen in Süditalien fand ihn an vorderster Stelle und er kämpfte an der italienischen Front bis herauf 1945 nach Südtirol, wo er viele Sommer seiner Kindheit verbracht hatte. Er scheint damals in einer Phase gewesen zu sein, wo es ihm wirklich darum ging, auch Vergeltung ist ein schlechtes Wort, aber Wiedergutmachen ist auch kein gutes Wort. Irgendeine Art von Kompensation für den Verlust seiner Eltern zu finden. Es war ihm egal, an jedem Morgen, ob er an diesem Tag in Kampf fallen würde. Das Ergebnis war, dass er, ich weiß nicht, mehr den Dutzend Amerikaner, aber auch mehr als Dutzend Deutschen in mehreren Aktivitäten während der Kampfhandlungen das Leben gerettet hat, in dieser eigenen Todesverachtung. Kurzum, im Zuge all dieses sehr existenziellen Kämpfens an der Front ergab es sich, dass der Eric Wolf der höchst dekorierte amerikanische Soldat im Zweiten Weltkrieg wurde. Und damit auch eines der höchst bewerteten Stipendien nach dem Krieg erhielt. Viele Veteranen des Zweiten Weltkrieges erhielten ja sozusagen als Belohnung, nachdem sie ausgemustert waren, Stipendien an die Universität zu gehen. Bei Mary war das dann auch so, dass er sich dachte, gut, jetzt habe ich 5 Jahre blutigste Konfrontation zwischen den Völkern erlebt, jetzt will ich das gegen der ich studiere, nämlich Anthropologie. Soweit zur Biografie, die eben doch viel auch mit uns hier in Mitteleuropa zu tun hat. Eric Wolff begann bei Stewart in Puerto Rico, begann auch bei Ruth Benedict noch gegen Ende des Krieges mit ihren Culture and Personal Arbeiten mitzuwirken, indem er Südtiroler Kriegsgefangene in Neuwarten und sonst an der Ostküste interviewte. Das gefiel ihm halt nicht, verständlicherweise, diese nationalistische Kultur, betont kulturrelativistische Richtung, aus der biografischen Perspektive heraus nicht mehr was geschildert hat. Und so kam er dann zu Julian Stewart und Kirchhoff und all den anderen. Wurde ein sehr guter Mittelmeerischer Spezialist, erwähnt sei hier über das, was in der Folie hinaus steht, über das, was in der Folie steht hinaus, Sons of the Shaking Earth, sein erstes großes monografisches Werk über die Azteken. Erwähnt sei aber auch seine Studie der frühen 70er Jahre, als er die unsichtbare Grenze, Ethnizität und Ökologie im Alpental verfasste, The Hidden Frontier, hieß es auf Englisch, mit dem deutschen Titel erschien es 1995. Ein Band, in dem Wolff sehr deutlich macht, dass etwas wichtig ist, was die Postmoderne währenddessen gerade zu kritisieren begann. Und zwar die Aufrechterhaltung einer bestimmten skeptischen Distanz gegenüber den beforschten Menschen durch den Ethnografen oder durch die Ethnografin. Lass mich einen kleinen Punkt bei dem verwenden, weil das auch zu der Frage, die vorhin aufgeworfen wurde, über New Realism hinführt. Die Postmoderne, Markus und Fischer, Right and Culture, kritisiert in ihrem Credo, dass die Mehrheit der Autoren, die wir in dieser Vorlesung behandelt haben, die Mehrheit dieser Autoren der großen Meta-Narratives unseres Faches, sich nicht wirklich intensiv eingelassen habe auf die einheimische Bevölkerung, nicht ausführlich und intim genug die Stimmen der Einheimischen wahrgenommen habe und wiedergeschrieben habe. Die postmodernen Autoren kritisierten das sogar so weit, dass sie sagten, warum muss der Ethnologe überhaupt irgendwas selber über die anderen schreiben? Warum bietet er sich nicht einfach als Sprachrohr, als Übersetzer an, der hauptsächlich die Einheimischen selbst zu Wort kommt? Die Antwort auf diese ihre eigenen Fragen seitens Markus und Fischer lautete, das ist deswegen so, weil die Ethnologen überheblich sind und weil sie mit der ganzen kolonialen Arroganz der 30er, 40er, 50er Jahre halt dahin gekommen sind und gesagt haben, wir wissen alles besser, was die Einheimischen denken, ist uns egal, wir haben unsere vorgefertigten Konzepte und so weiter. Gut. Daher intensive Auseinandersetzung mit der einheimischen Bevölkerung bis hin zur Selbstaufgabe, das Rezept von Fischer und Markus, völliges Zurücknehmen der Sicht von außen, Privilegierung der einheimischen Sicht, wenn man überhaupt Ethnographie betreiben soll. Aber wir weißen Männer sollten eigentlich überhaupt nicht mehr Ethnographie in fremden Gesellschaften betreiben, sondern lieber in eigener Gesellschaft und daher studieren wir, wie George Markus seither, kalifornische Anwälte. Gut, was immer die persönlichen Lebenskonsequenzen von George Markus aus dieser seiner Familie anbelangt, das lassen wir jetzt beiseite. Der Punkt der damaligen Kritik von Right to Culture ist der, dass manches an dieser Arroganz Ernst Bretscher zum Beispiel, das stimmt schon. Da gibt es schon auch arrogante Seiten. Manche an diesem nicht sich intensiv genug einlassen. Das stimmt schon. Gerade bei den Amerikanern auch deswegen, weil sie nicht mal oft genug die einheimischen Sprachen gelernt haben, bis auf wenige, die Boas selbst hätten. Anderes wie die Betonung durch die Postmoderne, dass man der Advokat der einheimischen Bevölkerung sein muss, sind moralischer Mist. Das muss nicht sein, wenn ich unter serbischen Milizionären-Feldforschung mache, dann muss ich nicht der Advokat der serbischen Milizionäre im Newsweek oder sonst wo werden. Wenn ich unter Simmeringer FPÖ-Fans-Feldforschung mache, dann muss ich nicht der Fürsprecher dieser einheimischen Exoten sein. Und ebenso ging es, also heute ist uns das klar, ja? Aber wenn zunächst Markus und Fischer lesen und nur von den Hopi und von den netten Karibikinseln und so weiter denken, dann glauben sie, ja, ist ja klar, eigentlich muss man doch den Einheimischen das Privileg einräumen zu sprechen und daran, mit welchen Einheimischen sie arbeiten und zu welchen Problemen sie arbeiten. Dann kann es manchmal richtig sein, die indigenen Stimmen zu privilegieren. Wenn ihre Einheimischen aber, wie bei Eric Wolf in Südtirol, halt teilweise alte Mussolini- und Nazi-Anhänger sind, ja, dann ist das keine gute Idee, vor allem mit der Biografie des Eric Wolf, sich zu den Fürsprechern der alten Deutschnationalen in Bozen oder sonst wo zu machen. Aus dieser Problematik und Überlegung heraus hat er auch einen anderen, seinen damaligen Assistenten John Cole, gebeten, bitte schreibt das mit mir, ich brauche da Distanz zu manchen dieser Gastgeber, unter denen ich die Gänsehaut bekomme. Und du musst mir helfen, diese Distanz wahrzunehmen und aufrechtzuerhalten. Ja? Daher aus all dem ein Plädoyer, das sich von mir her natürlich über diese intensive Auseinandersetzung mit Eric Wolf, aber auch mit George Marcus her definiert. Die Überidentifikation mit der einheimischen Bevölkerung ist genauso ein irreführendes Extrem wie die totale Abschottung gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Es braucht beides, in manchen Situationen kann das eine überwiegen, in anderen das andere, aber zusätzlich zur intimen Vertrautheit mit der lokalen Bevölkerung braucht es immer, ob man will oder nicht, meistens ist es sowieso da, nämlich von Seiten der Einheimischen. Manchmal braucht man es selber, es braucht aber immer auch das, was es im wissenschaftlichen Prozess braucht, die skeptische Distanz. Nur wenn man beides befolgt und nicht auf Biegen und Brechen von vornherein den einheimischen Stimmen immer und überall den Vorzug gibt, nur dann besteht man auch auf einer eigenen Meinung, bitte. Ich meine, wozu werden die Forscher bezahlt, wenn sie dann nur die Meinung der Indigenen, wo auch immer sie sind, wiedergeben? Es gibt ja auch eine Verpflichtung, und sei es nur in steuerlicher Hinsicht, sich zu einer eigenen Meinung durchzuringen. Und nur dann meine ich, dass ein neuer Realismus eben aufzubauen ist, der auf der Praxis der Feldforschung aufbaut und eben größtmögliche Objektivität oder Ausgewogenheit der Meinungsbildung des Feldforschers sicherstellt. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Einsicht, die wir dem Entstehen von die unsichtbare Grenze verwandeln. Viel bekannter als The Hidden Frontier, das mein lieber Freund und Kollege Raimund Mohler, damals Assistent an der Volkskunde, jetzt Professor für Volkskunde in Tübingen, in übersetzt hat, übersetzt in Lies und Edirne. Viel bekannter als der Hidden Frontier wurde allerdings die Völker ohne Geschichte erobern, die andere im 17. Jahrhundert. Das 1991 auch auf Deutsch erschien, für das Eric Wolff zunächst den Staley Prize, das ist sowas wie der Pulitzer Preis im Journalismus. Der Staley Prize ist einer der wichtigsten, der wichtigste Preis in der Anthropologie für hochwertige Buchpublikationen und einer der wichtigsten Anerkennungspreise in den Sozialwissenschaften überhaupt. Er erhielt und für das er in weiterer Folge dann den MacArthur Preis erhielt. Das ist die größte wissenschaftliche Auszeichnung in den USA überhaupt für irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen, Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften. Also im großen Maßstab das, was im viel kleineren Maßstab der Wittgenstein-Preis in Österreich ist. Die Völker ohne Geschichte, also erhielt diesen MacArthur-Preis dafür, dass Eric Wolff hier eines zeigte, was direkt dahin führte zur globalen und transnationalen Anthropologie. Nämlich, in diesem Band machte er deutlich, dass kaum irgendeine lokale Gesellschaft seit 1492 isoliert vom Rest der Welt lebt. Dass wir es also seit mindestens 500 Jahren mit globalen Zusammenhängen zu tun haben, die in der einen oder anderen Weise auf die jeweils lokalen Verhältnisse einwirken. Und darüber hinaus zeigt er, dass schon vor 1492 durch Fernhandel, Schrift und große Religionen große überregionale Systeme, wenn schon nicht global, dann überregional, teilweise auch transkontinental zwischen Afrika, Asien und Europa bestanden haben. Die Idee, die viele Ethnologen gerade auch in der boerschen Tradition vertreten hatten, dass man die Kwakiutl und die Toreander und die Nuer und die Navajo untersuchen können, für sich genommen, die sei also zutiefst unrichtig. Jede dieser lokalen Kulturen sei in ihren intensiven Wechselwirkungen mit globaleren Verhältnissen zu verstehen. Ich weise in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass mein Forschungsschwerpunkt auf der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter anderem deswegen lokale Identität und überlokale Einflüsse heißt. Und daher müsse man als Ethnologin auch in einer Feldsituation nicht nur danach schauen, was tut sich da vor Ort an Mikrobeziehungen, die ich gut verstehen sollte, sondern was ist vielleicht an unsichtbaren, aber auch an sichtbaren großen Einflüssen hier längst wirksam. Nicht nur über die Medien, sondern auch über Wanderbewegungen, über abgewanderte Verwandte, die immer wieder die Welt zurückschicken, über Schulbildung, über dies, über das. Wie ist die Einbindung der kleinen Verhältnisse in die großen Verhältnisse? In seinem letzten Band Envisioning Power, Ideologies of Dominance and Crisis, versuchte Wolff, der damals schon wusste, dass er nicht mehr lange zu leben haben würde, ein Fazit aus seinen vielen Untersuchungen und Forschungen in drei Kontinenten und irgendwo auch ein Bemühen zur tiefen Verletzung seines Lebens zurückzukehren, die Frage der Macht und wie sie sich ausprägt, war das Thema dieses Bandes, dem er nachging, indem er die Kwakiutl unter Bedrohung durch den amerikanischen Siedlerkolonialismus, wie sie Boas wahrgenommen hatte, verglich mit den Azteken in der Spätphase ihrer Geschichte und mit dem Dritten Reich. Und damit der Versuch, der Frage nachzugehen, was war an diesem Dritten Reich aus anthropologischer Sicht eigentlich interpretierbar und analysierbar. Was war eine Art von völlig fehlgeleiteter Revitalisationsbewegung, die unter dem Druck des Ergebnisses des Ersten Weltkrieges mit drastischen, charismatischen Mitteln versucht ist, die eigene Kultur auf Kosten aller anderen zu revitalisieren. Auch von daher sehen Sie die Quadriotel, die Azteken und das Dritte Reich miteinander vergleichen, dass hier schon der Punkt kommt, den Sie vorhin in Ihrer Frage auch angesprochen haben, man muss nicht mit allen Kulturen, unter denen man arbeitet, sympathisieren. Das ist hilfreich, klar. Aber wohl hat er offenbar keine Skrupel, die Quarkyutl unter Umständen für eine bestimmte Phase der Geschichte auch als eine relativ fehlgeleitete Gesellschaft zu beurteilen. Man kann also auch sehr kritisch gegenüber den Kulturen sein, über die und unter denen man arbeitet. Ihre Frage? Alles klar? Ja, bitte.
Meine Frage, sozusagen Anwaltwerden für das indigene Volk, wenn man das indigene Volk sprechen lässt. Also ich sehe das nicht ganz im Zusammenhang, weil ich mir denke, also wenn ich mich jetzt zurückziehe und objektiv schaue, dann darf ich ja auch das indigene Volk sprechen. Oder beschreibe einfach nur, wie Sie das sehen. Das heißt, wie Sie den Anwaltwerden, das ist auch etwas falsch. Also, wenn ich jetzt ein indigenes Volk oder ein Volk untersuche unter dem Aspekt der Objektivität, dann ziehe ich ja meine Meinung zurück und lasse das Volk oder versuche das Volk zu beschreiben, wie es halt ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich gleichzeitig die gleiche Meinung habe. Oder müsste ich das jetzt einbringen in die Arbeit?
Ich kann so diese Frage stellen, sie nicht unmittelbar beantworten. Ich kann nur so ein bisschen genauer und klarer zu beschreiben, worum es bei dieser Debatte ging. Ja. Und für Markus und Fischer ging es darum, letztlich den sogenannten Positivismus großen Wissenschaftstraditionen des 20. Jahrhunderts zu kritisieren, die nach dem Vorbild der Naturwissenschaften Vorgaben so objektiv wie möglich eine Kultur darzustellen. Und dabei aber, so die Kritik von Markus und Fischer, total distanziert an diese Gesellschaften herangingen, sie beschrieben, wie man halt auch einen Fluss als Geograf beschreibt, wo es auch Menschen sein. Und sie eben nicht in ihren eigenen Worten primär mal zu Wort kommen ließen, sondern immer in den Beschreibungen und Objektivitätsanspruch durch den Ethnologen. Und demgegenüber war ihr Rezept, wenn überhaupt in fremden Kulturen Ethnographie, dann so, dass die Einheimischen hauptsächlich zu Wort kommen, aber eigentlich sollten wir Europäer oder Nordamerikaner gar nicht mehr in fremden Kulturen Ethnographie machen, sondern nur in unserer eigenen. Und das Gegenargument, was auch von Seiten vieler Ethnologinnen und Ethnologen aus der Dritten Welt kam, gegenüber dieser Überlegung von Markus und Fischer, war, ihr steht euch aus der Verantwortung. Selbst wenn man es so macht, wie ihr vorschlagt, dass man Nguyen Trin und Doc Van To sprechen lässt in der eigenen ethnografischen Darstellung des vietnamesischen Dorfes. Ist es noch immer du als Ethnograf, der dort gesessen ist und der die zwei ausgewählt hat, dass sie in seinem Buch sprechen dürfen und die 15 anderen nicht? Ihr tut so, als wäre das Menschennäher, aber es ist noch immer eure Auswahl und es ist noch immer nicht so, dass dadurch eine größere Objektivität gewährleistet ist, es ist in Wahrheit viel subjektiver. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf Ihre Fragen war, aber es ist der Versuch, Ihnen die Diskussion näher zu bringen, wie es da ging. Ja, bitte.
Das letzte Buch, wo dieses Mission Power, kommt das auch irgendwann
auf Deutsch? Ich glaube nicht derzeit. Ich glaube nicht, dass das Moment vorgesehen ist. Gut. Damit noch einmal zurück zu Salez, dem Zentristen, von dem ich eben meine, dass er wirklich eine wesentliche Figur unseres Faches bleibt, trotz vielfacher Anfeindungen. Die wichtigsten Werke von ihm habe ich hier aufgeführt. Das ist vor allem das nun schon 30 Jahre alte Frühwerk Stone Age Economics und eines der späten Werke kennen Sie sicher aus den Ozeanenvorlesungen von Kolinka, der Tod des Kapitän Cook und die damit zusammenhängende Debatte mit dem schrilankesischen Ethnologen Obe Segele ist Ihnen sicher auch nicht entgangen. Diese Debatte mit Obe Segele ist nicht Teil unserer jetzigen Vorlesung, sondern Teil der Vorlesung über den Ethnizität-Kolonialismus und Rassismus. Wir verlegen daher dieses Thema dorthin, als Querverweis, wollte ich Sie gesagt haben. Rund um Stone Age Economics und die Mander Hunter-Konferenz von 1968 hat Marshall Salins sein erstes großes eigenständiges Konzept über in der Anthropologie beigebracht und vorgestellt. Das ist das Konzept der ursprünglichen Überflussgesellschaft, the Original Affluent Society, das auch in Stone Age Economics enthalten ist. In dieser ursprünglichen Überflussgesellschaft lebten, so Salins, die Jäger und Sammler. Deswegen, weil man heute gut verstünde, dass Wildbeutler in der Regel, selbst wenn sie wie die Kung in Botswana und in Südafrika unter härtesten natürlichen Bedingungen leben, viel weniger durchschnittliche Arbeitszeit aufwenden müssen als wir, um zu dem von ihnen erwünschten Lebensunterhalt zu kommen. Das heißt, erstens einmal stellt schon der frühe Salins eine sehr evolutionskritische These auf, nach der in den einfachen, mitbeutenden und agrarischen Gesellschaften das, was wir als Arbeit definieren, im Normalfall ein viel geringeres Ausmaß ausmacht als in den Industriegesellschaften. Und zweitens, dass diese Arbeit nie im Durchschnittsfall, in Krisen schon, aber im Durchschnittsfall nie die vorhandenen Ressourcen völlig ausbeutet, sondern immer eine Unterausbeutung der vorhandenen Ressourcen Hand in Hand geht mit diesen Lebensstil einfacher Wildbeutergesellschaften und früher agrarischer Gesellschaften. Das heißt, dass sie die Ressourcen schonen, weil sie wissen, dass sie sie in Zukunft brauchen werden. Das kann man eben auch empirisch nachweisen. Und trotzdem reicht es zum Leben. Eine Kernthese, die mittlerweile fast in das allgemeine Gut verschiedener NGOs und sonstiger Gruppen, die sich für indigene Rechte engagieren, eingegangen ist. Also ein ausgewogeneres, nicht auf Überausbeutung der Ressourcen hinbezogenes Wirtschaften, das nicht feldartig auf Wachstum hin orientiert ist. In einem seiner zweiten wesentlichen Bücher, Culture and Practical Reason, wirklich Jahre später, hat Marshall Salins den Punkt vertreten, um den es mir persönlich auch geht, in der Anthropologie auch heute, auch nach der zweiten Wende. Und deswegen fühle ich mich seinem Denken, wenn es um die grundsätzliche Epistemologie geht, sogar eine Spur näher als dem des mir persönlich näher stehenden Eric Wolf. Dieser Gedanke, der von Salins in Culture and Practical Reason formuliert wurde und seither immer wieder vertreten wird, ist eben der des schwachen Kulturrelativismus. Eine Idee, die sagt, natürlich sind die Menschen grundsätzlich gleich überall auf der Welt. Das ist der universalistische Standpunkt. Aber Gott sei Dank sind sie zugleich auch verschieden. Gott sei Dank, sehr schrecklich, wenn sie alle gleich sind. Eine düstere Vision des Maschinenzeitalters ist das. Eine düstere technokratische Vision, weil man ständig nur darauf beharrt, dass alle wie Ameisen gleich zu sein scheinen. Daher dieser schwache Kulturrelativismus, der sagt, die kulturellen Unterschiede, ebenso wie die anderen geschlechtlichen, sozialen, zwei Unterschiede, die kulturellen Unterschiede zu verabsolutieren, ich habe schon einmal gesagt in der Vorlesung, das ist harter Kulturrelativismus mit einer Tendenz zum Nationalismus. Die kulturellen Unterschiede zu ignorieren und alle über einen Kamm zu scheren, zu sagen, alle Menschen sind gleich, das ist letztlich auch ethnozentristisch, weil dahinter steht, sie sind so gleich wie wir. Um beides zu vermeiden, die nationalistische Tendenz im starken Kulturrelativismus, ebenso wie die nationalistische Schlagseite im nicht relativierten Universalismus, braucht es was Drittes, was sich abgrenzt von beiden. Und dieses Dritte ist das, was man eben auch als kontextuellen Universalismus bezeichnen könnte oder als schwachen Kulturrelativismus, der zugleich universalistisch ist. Der sagt, ja, die Menschen sind gleich und nicht auf irgendeiner ganz, ganz abstrakten Ebene, sondern durchaus auch in konkreten körperlichen und psychischen Bedingtheiten. Aber zugleich, und das ist das Schwierige, was es zu denken gilt, gibt es neben diesen Gemeinsamkeiten, universalistisch, auch je nach kulturellem Kontext mehr oder minder schwach ausgeprägte kulturelle Unterschiede. Daher also das Zweite, was ich zumindest aus meiner Warte, aus der Geschichte unseres Faches für die Gegenwart sozusagen als Konsequenz und als Orientierungshilfe für die Zukunft ableite, neben einem neuen Realismus in der Feldforschung, einem kontextuellen Universalismus oder einem schwach ausgeprägten Kulturrelativismus mit universalistischem Hintergrund auf der grundsätzlichen wissenschaftstheoretischen Seite. Von daher meine ich, dass Salins tatsächlich trotz aller Kritiken, denen er ausgesetzt war, auch in der Debatte mit dem erwähnten schrägangelischen Autor oder Sekere, tatsächlich in dieser Hinsicht Weichen für die Zukunft gestellt hat. Man könnte aus all diesen Überlegungen den Schluss ziehen, dass die Ethnologie viele Irrwege gegangen ist. Das stimmt, sie ist viele Sackgassen gegangen, das muss jede Wissenschaft durch ein Trial-and-Error-System einige unvermeidbare und hoffentlich nicht allzu viele vermeidbare Fehler begehen, um sich ihren Weg zu suchen und zu finden. Totgesagt hat man die Ethnologie schon immer. Schon von Anfang an wurde hier beschieden, dass all die Kulturen, die man sich auseinandersetzen will, demnächst absterben. Insofern entringen uns diese baldigen Todesprophezeiungen ein wenig nur noch fröhliches Gelächter. Und ich glaube, ganze Giganten in anderen Wissenschaftszweigen, denen man ein prosperierendes Leben vorgezeichnet hat, sind inzwischen untergegangen. Ethnologie gibt es noch immer. Das ist genau der Grund, weil Kulturelles wichtig ist und weil Kulturelles ein Teil der Condition Humana ist. Im Übrigen, angesichts aktueller Auseinandersetzungen, meine ich, dass man auch noch eines unbedingt heute hinzufügen sollte. Kulturelles ist auch eine Ressource der Imagination und der Vision. Es geht ja nicht nur um das Fortbestehen von alten Kulturellen, sondern auch um das Erfinden und Weiterentwickeln von Kulturellen. So gesehen ist es gerade in Zeiten der Globalisierung auch einer der wenigen Sphären, die bleiben und aus denen heraus man inmitten von mancherlei schlechter Realität Visionen für bessere Alternativen in der Zukunft entwickeln kann, um die zu streiten, es sich lohnt. Dankeschön.